Übersetzung. Die Bürger traten mit ihren persönlichen Geschenken vor den Herrn und boten sie dem völlig zufriedenen und selbstgenügsamen dar, der durch seine ihm eigene Kraft unaufhörlich alle anderen Wesen versorgt. Diese Geschenke glichen einer Lampe, die man der Sonne darbringt, aber dennoch empfingen die Bürger den Herrn mit ekstatischen Worten, so wie Schützlinge ihren behüteren Vater begrüßten. Erläuterung. Der höchste Herrscher Krishna wird hier als Atma Rama bezeichnet. Er ist in sich selbst zufrieden und braucht nicht außerhalb seiner selbst nach Freude zu suchen. Er ist in sich selbst zufrieden, weil sein gesamtes transzendentales Dasein völlige Glückseligkeit ist. Er besteht ewig. Er ist allwissend und er ist in jeder Hinsicht glückselig. Er benötigt daher kein Geschenk, ganz gleich, wie kostbar es sein mag. Weil er aber der wohlmeinende Freund eines jeden ist, nimmt er von jedem entgegen, was immer dieser ihm in reinem hingebungsvollen Dienst darbringt. Es ist jedoch nicht so, dass er solche Dinge braucht, denn alle Dinge werden durch seine Energie erzeugt. Die Geschenke, die man dem Herrn darbringt, werden hier mit einer Lampe zur Verehrung des Sonnengottes verglichen. Obwohl alles Feurige und Leuchtende nichts anderes als eine Emanation der Sonnenenergie ist, muss man dem Sonnengott zur Verehrung eine Lampe darbringen. Bei der Verehrung der Sonne verlangt der Verehrte nach etwas, aber im Falle hingebungsvollen Dienstes für den Herrn stellen weder der Geweihte noch der Herr eine Forderung. Die Beziehung zwischen dem Herrn und seinen Geweihten beruht einzig und allein auf reiner Liebe und Zuneigung. Der Herr ist der höchste Vater aller Lebewesen und daher können diejenigen, die sich dieser lebenswichtigen Beziehung zu Gott bewusst sind, den Vater wie Kinder um die Erfüllung ihrer Wünsche bitten. Und der Vater freut sich, die Wünsche solch gehorsamer Söhne zu erfüllen, ohne etwas dafür zu erwarten. Und der Herr gleicht einem Wunschbaum und durch seine motivlose Gnade kann jeder alles von ihm bekommen. Als höchster Vater gibt der Herr einem Reingeweihten jedoch nicht etwas, das diesen bei der Ausübung seines hingebungsvollen Dienstes hindern könnte. Diejenigen, die sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigen, sind aufgrund seiner transzendentalen Anziehungskraft in der Lage, zur Stufe rein hingebungsvollen Dienstes aufzusteigen. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Was habt ihr da miteinander vor? Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Srimata Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, diesem Text hören wir von der vertraulichen Beziehung, die zwischen einem Gottgeweihten, der reines Hingebungsvolles dient, da bringt und dem Herrn besteht. Das heißt, der Herr ist der höchste Vater aller Lebewesen. Daher können diejenigen, die sich dieser lebenswichtigen Beziehung zu Gott bewusst sind, den Vater wie Kinder um die Erfüllung ihrer Wünsche bitten. Und der Vater freut sich, die Wünsche solcher gehorsamer Söhne zu erfüllen, ohne etwas dafür zu erwarten. Ein reiner Gottgeweihter denkt ständig an Krishna, und so ist Krishna in seinem Herzen. Und Krishna nun, der denkt immer an den reinen Gottgeweihten, und so ist der reine Gottgeweihte im Herzen von Krishna. Wir sprechen sehr oft von der spirituellen Wirklichkeit. Die spirituelle Wirklichkeit heißt, dass man Krishna, oder in der spirituellen Wirklichkeit leben, heißt, dass man Krishna im Herzen trägt und dass Krishna einen im Herzen trägt. Dann ist es eine transzendentale Wirklichkeit. So, ich möchte euch heute einen weiteren solcher Devotee vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es nice ist für euch zu hören über die Herrlichkeiten von heute, von Bhaktivinoda Thakur, weil ganz einfach wir alle in der Stimmung sind der Verherrlichung. Gestern noch um 11:30, glaube ich, wurde verherrlicht. Reichenderweise. Ich konnte es sehr deutlich vernehmen. Im ganzen Haus. So, wenn wir schon dabei sind, möchte ich das Moment ausnutzen. Das Momentum, sagt man, um Bhaktivinoda Thakur euch in dieser Weise vorzustellen. Namo Bhaktivinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Svarupaya Rupanuga Varayate. Ich bringe meine respektvollen Ehrbietung Sachidananda Bhaktivinoda Thakur dar, der die transzendentale Energie von Chaitanya Mahaprabhu ist. Er ist ein strikter Anhänger der 6 Goswamis, die angeleitet werden von Srila Rupa Goswami. Rupa Nuga. Srila Bhaktivinoda Thakur erschien im frühen 19. Jahrhundert, also 1800 irgendwas. In einer Zeit, wo ganz Bengalen, wo er erschien, in einer großen Verwirrung lebte, was spirituelles Leben, wie das auszuführen ist. Die Lehren der Vedas waren einmal wieder verfinstert worden und die Menschen fingen an, den Westen, insbesondere England, nachzuahmen. In dieser Zeit gab Bhaktivinoda Thakur in einer ganzen Epoche eine Art spirituelle Führung. Und wie das im Einzelnen geschah, ist eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Er wurde geboren in Ulagram, oder ein anderer Name, wie es auf den Karten heute zu finden ist, Viranagar, im Distrikt von Nadia, das heißt Navadvip Vasi, als Nachkomme von dem Purushottam Dutt. Es ist interessant, diese Dutt-Familie waren die ursprünglichen Könige von Bengalen. Mitglied dieser Familie war der bekannte Krishnanandan, Raj Krishnanandan. Das war eins der Könige von Bengalen, in dessen Familie dessen Sohn Narottamdas Thakur war. Srila Bhaktivinoda Thakurs Familienlinie sozusagen, Stammbaum sagt man, glaube ich, hatte also einen König drin, in dessen Haus unser eigener Nityananda Prabhu ein- und ausging im Haus von Krishnananda Raj, Raj Krishnananda ging tatsächlich Nityananda ein- und aus. So, nun, als Bhaktivinoda Thakur 6 Jahre alt war, sehr interessant seine Kindheit zu lesen, ging er als immer gerne zu einem Garten, um sich dort Äpfel oder Früchte zu pflücken. Aber es hieß, dass in diesem Garten ein Geist wohnte. Bhaktivinoda hatte Angst, aber gleichzeitig den Wunsch, die Früchte weiterhin zu genießen. So kam dann ein der Wächter des Gartens eines Tages und beriet ihn, ja, du musst den heiligen Namen Ramas chanten, dann können Geister dir nichts anhaben. Und so chantete Bhaktivinoda Thakur mit 6 Jahren sehr intensiv den Rama Mantra. Raghupati Raghava Rajagata Patita Pavata Sita Ram. Als er las dann schon bald das Mahabharata, also das Ramayana ganz durch und das Mahabharata. Mit 9 Jahren fing er an, Astrologie zu studieren und mit 11 Jahren verstarb sein Vater, was die Familie in großer Armut hinterließ. Mit 12 Jahren wurde er verheiratet. In seiner Autobiografie sagt er, es war die Hochzeit von jungen Puppen. Kennt ihr das? Vielleicht haben wir ein paar kleine Mädchen hier, die, ich weiß nicht, ob ihr das noch immer habt. Zu meiner Zeit gab es Puppenhäuser für die Mädchen und auch für die Buben. Ich hatte auch ein Puppenhaus. Konnte man so reingucken, konnte man die so rumstellen, den ganzen Tag Haushälterleben spielen. Da konnte man sich mühelos eine Woche mit verstricken mit dem Spiel. So, er beschreibt, es war eine Puppenhochzeit, weil wir so jung waren. Seine Frau war nur 5 Jahre alt. Stell ich das mal vor, das war also astrologisch. Meistens klappten die in der damaligen Zeit blendend und auf Bhaktivinoda Thakurs Hochzeit war eine glückliche, aber sie lebten erst einmal getrennt, weil das ist klar. 12 von 5, das ist ein bisschen zu jung. So mit 13 ging er und ließ seine Frau im Dorf zurück nach Kalkutta zu seinem Onkel Tassi Prasad, der damals die Zeitung die Hindu-Intelligenz herausbrachte und wurde sehr gelehrt in kurzer Zeit. Ja, mit 17 Jahren war er so Expert in Lesen und im Schreiben und im Sprechen von Englisch, dass er ein Mitglied des englischen Parlaments ausbildete in der feineren oder zivilisierten englischen Sprache. Also war nach den heutigen Maßstäben beurteilt eine Art Wunderkind. Also ein, dessen Muttersprache Englisch war, ein Politiker, ausgebildet, gut Englisch zu sprechen. Es ist so, als wenn, so unwahrscheinlich, als wenn ich anfangen würde und Srishti Kater in den Geheimnissen des Schweizerdeutsches einzubringen. Das ist, ich kann es ja nicht mal verstehen, was ganz zu schweigen von. Nee, aber Bhaktivinoda Thakur war so bewandert. Er traf dann einen mohammedanischen Prophezeier und Wahrsager und er sagte ihm, bald wird dein Heimatort von einer Pest zerstört werden und du wirst ein großer Devoti werden. Das kommt alles aus seiner Autobiografie. Mit 18 ging er ins College in Kalkutta und fing an, seine ersten Essays zu schreiben. Sein bester Freund zu der damaligen Zeit war die Dvijendranath Tagore. Er sagte, ich habe einen Surit. Surit heißt einen wirklichen Freund des Herzens, nämlich Sriman Dvijendranath. Nun, viele von euch sind nicht mit der bengalischen Kultur so vertraut und ich bin es auch nur gerade so ein bisschen am Rande. Die Rabindranath Tagore war der Bruder von Rabindranath Tagore. Kennt ihr Rabindranath Tagore? Großer Poet ist Rabindranath Tagore, so ein unglaublicher Dichter. Der hat den Nobelpreis gekriegt und auch in Darmstadt Vorlesungen gegeben. War richtig überhältbar. Wilde Rose zum Beispiel. Oh. Also ein Gedicht ist es, nicht ein Gedicht, ein Gedicht. So, ich mochte selber die Gedichte von Tagore, sind ein bisschen wellig und so. Nur in die Kiel zeigen manchmal vielleicht auch auf die Seele, aber anyways, er war eine sehr, sehr berühmte Person, ein Nobelpreisträger. Und er verkehrte in dem Haus und das waren seine Freunde. Nun, als er dann mit 20 Jahren in das Dorf von Ulagram kam, sah er ein verlassenes Dorf. Es war tatsächlich von der Pest dahingerafft worden, wie es ihm jener Wahrsager gesagt hatte. Und er schrieb dann zwei Gedichte, die sehr, sehr schön sind, wo an die Gänsehaut den Rücken rüberläuft. Das eine heißt Ein verlassenes Dorf. Und da beschrieb er, in diesem Gedicht, beschrieb er, wie soll ich mich ausdrücken, das Dilemma des materiellen Daseins, dass alles, was wir vorfinden, einmal von Krankheit oder von der Zeit da weggerissen wird. Es ist unglaublich. Nice, wisst ihr das? Jetzt sitzt ihr hier in eurem jugendlichen Bodies in einem Hause. Das ist wie eine Schaumblase auf den Wogen des Zeitozeans. Das ist hier für ein paar Tage und schon weg nach ein paar Tagen. Wir müssen sehr aufpassen. Wir alle leben in Umständen, die sich verändern werden. Da schrieb ein zweites Gedicht, Sanyasi hieß das. Loslösung. Ein losgelöster Mönch. Wenig später erlebte er etwas anderes, was seine Kritik an der Welt hervorruf. Vor seinen Augen starb sein Großvater. Und zwar, ich glaube, ich habe das neulich gesagt, er sagte, du, ich segne dich, leg dir die Hand auf den Kopf, du wirst ein großer Geweihter werden. Und jetzt verlasse ich mal den Körper nach Anregen der Kunst. Und im nächsten Augenblick war aus dem Körper draußen, war hier aus dem Ramaranda gegangen, ein Yogi, und ließ sich dann dezent auf das Bett gleiten, also der Körper war tot. Bhaktivinoda Thakur sah das mit 20 Jahren und war voller Schmerz. Sein Großvater hatte ihn verlassen. Bhaktivinoda Thakur hat jedoch seinem eigenen süßen Willen folgend zu der Zeit noch nur angedeutet, wer er ist. Nach außen hin hat er die Rolle eines Grihastas geführt. Und hat sich auch in dieser Welt beschäftigt. Er wurde ein Lehrer und war als erster Lehrer damit beschäftigt, die englische Sprache als das Curriculum der Schulen in Orissa einzuführen. Damals hörte er in Midnapur von einem Devotee etwas über Sri Chaitanya Mahaprabhu, das erste Mal. Und er versuchte für 6 lange Jahre mehr über Chaitanya Mahaprabhu zu erfahren, es war aber nicht möglich. Stellt euch mal vor, für 6 Jahre versuchte er, ein Chaitanya Charitamrita in die Hand zu kriegen. Das gab es nicht. So verwildert oder verwüstet war die damalige Zeit in Bengal, dass man nicht einmal ein Chaitanya Charitamrita in die Hand bekommen könnte. Wie gut wir sind für dieses Chaitanya Charitamrita, was in eurer Tempelbibliothek steht. Zu der damaligen Zeit musste man sich das abschreiben, wenn man ernsthaft war. Oder abschreiben lassen. Gestern haben wir ein Buch fotokopiert. Also jemand von euch hat es gemacht. Und es war mit dem Fotokopieren nur ein paar Stunden aber damals musste man es feinsäuberlich mit der Hand abschreiben. Deswegen gab es so wenig Ausgaben des Chaitanya Charitamrita, weil die Leute nicht die Mühe auf sich nahmen. So, als er 24 Jahre alt war, starb seine erste Frau an einer tödlichen Krankheit. Damals gab es noch nicht so viel Medizin. Und er hielt zu der Zeit seinen 10-monatigen Sohn in der Hand. Sah seine Frau sterben. Sah die Zeitweiligkeit aller materiellen Dinge. Aber er war jetzt verheiratet. Er war angestellt in der Schule. Und so heiratete er dann ein zweites Mal die ebenfalls sehr qualifizierte Srimati Bhagavati Devi, die sehr viele gute Eigenschaften hatte und wahnsinnig spirituell war. Er nahm dann auch noch eine Ausbildung im Gesetzwesen. Er wurde Richter. Also für die Haushälter unter uns, die hier sehen wir einen großen Devoti Krishnas, der eine Ausbildung nimmt, ist vielleicht interessant. So, 1866, geht er mal ein bisschen schnell vor, bekam er endlich von einem Freund aus Kalkutta eine Ausgabe des Chaitanya Charitamrita und des Srimad Bhagavatams mit einem Kommentar von Sridhar Swami zugeschickt. Und er las es wieder und wieder und schrieb in sein Tagebuch: Nun will ich nur noch die Shastras lesen, die mit Krishna sich befassen. Tag und Nacht möchte ich lesen. Sofort gab er zu der Zeit Vorlesungen zu gewaltigen Zuhörerkreisen. Er war sehr beredet und seine philosophischen Erklärungen machte er sehr sorgsam und intellektuell seine Punkte über Hingabe zu Krishna. Zu der Zeit gab es in der Stadt, wo er war, einen Richter, den obersten Richter, der ständig Urteile fällte, die falsch waren, nach Bhaktivinoda Thakurs Ansicht. Und er bekam dann heraus, dass der Richter beeinflusst war von einem Geist. Der handelte immer Kuckuck. Nicht, das sagt man im amerikanischen Slang. Er war, was er tat, war, er sah, wie jeden Tag zu einem Baum im Dorf die Leute kamen und Opfergaben dorthin stellten, abgehackte Hühner und alle solche geisterhaften Sachen. Ein richtiger Geisterkult war da. Mit Voodoo, Magie und alles Mögliche. Der Richter war völlig eingenommen von diesem Geist. Stell dir das mal vor. Bhaktivinoda Thakur hatte inzwischen so ein Vertrauen in die Shastras bekommen, dass er einfach einen guten Brahmana erbat, für einen Monat das Bhagavatam unter dem Baum zu lesen. Und schließlich, nach einem Monat, brach dieser Baum nieder und es machte ein schmetterndes Lachen in der Luft und dann war der Geist weg und der Richter hat so gemacht wie im Siamananda. Alles ist vorbei. Sozusagen der Einfluss war weg. Als er 34 Jahre alt war, bekam er einen Transfer nach Puri. Und in Puri wurde er von dem damaligen Gouvernanten Herrn Ravenshaw gebeten, sich um die Angelegenheiten des Tempels zu kümmern. Bhaktivinoda Thakur ist es zu verdanken, dass in Puri 54 Opferungen am Tag gemacht werden, und zwar pünktlich. Zu der Zeit gab es in den Wäldern vor Bhubaneswar, das ist da so in Puri-Gegend, ein Yogi namens Bisakhi Sen, der sich als Mahavishnu ausgab. es wurde sehr skandalös, weil er oft Frauen einlied und sie verführte und ihnen eine göttliche Geburt schenkte, eine göttliche Leibesfrucht schenkte. Nicht? Visakhesen war unglaublich powerful. Man sah ihn, wenn er saß manchmal vom Feuer, und dann lehnte er sich einfach in so ein Lagerfeuer herein und blieb da für 10 Minuten drin mit dem ganzen Oberleib und dem Körper und kam dann wieder zurück, lächelte. Nichts war passiert. Er konnte Kranke heilen, indem er ihn einfach der Hand über die betreffende Körper eine Wunde rieb und dann ging die auf. Und er war ein eingeschworener Nationalist und schwor, an einem ganz bestimmten Tag seine Herrschaft zu zeigen, sich zu offenbaren, indem er die ganzen Engländer aus Indien raus war. Das wurde mit Fluchblättern angekündigt. So, damals war Bhaktivinoda Thakur angestellt sozusagen in der Regierung, die halb sich zur Hälfte aus Indern und zur anderen Hälfte aus Briten zusammensetzte. Und er wurde gebeten, das zu untersuchen. Und er fand heraus, dass Visakhesen noch eine andere Reklame gemacht hatte. Er wollte mit all den adligen Frauen in der Umgebung in einer Nacht, so in 14 Tagen, einen Rasa-Tanz machen. Was das zu Deutsch hieß, dass er vielleicht ein paar hundert Frauen befruchten wollte. Nicht, wie man das sagt heutzutage. Ich weiß, ich kenne, bin nicht so gut in diesen Worten. Also skandalös. Und viele Frauen fühlten den Zwang zu gehen, weil er ja Gott war und den Wunsch geäußert hatte. Er war sehr, sehr einflussreich, dieser Schurke. Die Könige, ein paar Könige hatten Gelder gegeben, mit dem ein gewaltiger Tempel zu seinen Ehren gebaut wurde, wo er sich auf dem Altar verehren ließ. Stell euch das mal vor. Das ist also in Indien möglich. So, Bhaktivinoda Thakur kam an. Es war dunkel, als die Dämmerung kam. Der Yogi saß im Kreis, sagt, von Tausenden von Anhängern. Und als er ankam, sagte er zu Bhaktivinoda Thakur: Herzlich willkommen, dein Name ist Kedarnath Dutt. Und sagte zu ihm etwas. Und nachdem er das gesagt hatte, manifestierte er aus der Hand ein Palmenblatt, wo wortwörtlich das drauf stand, was er gerade gesagt hatte. Zum Nachlesen. Also, der konnte also ein Palmenblatt so lesermäßig bearbeiten, oder ich war, also yogimäßig bearbeiten. Und Bhaktivinoda sagte: Ich bin gekommen. Nein, er sagte dann: Ich weiß, du bist ein großer Devotee von Jagannath. Ich bin froh, dass du gekommen bist, denn ich bin der Herr von Jagannath. Ich bin Mahavishnu. Oh, sagte Bhaktivinoda Thakur: Warum bist du denn nicht im Tempel von Puri und wirst da verehrt, wenn du Mahavishnu bist? Jagannath ist aus Holz und Sri Chaitanya Mahaprabhu ist mein Devotee. Jetzt, ich weiß, warum du gekommen bist, aber du solltest nicht versuchen, ein Urteil über Gott zu fällen. Bhaktivinoda war einfach sehr, wandte sich ab, konnte diese Offense nicht hören und ging in die Dörfer und hörte ein Evidenz nach dem anderen, wie der sich also in unmoralischer Weise verhalten hatte, dieser Tropf, nicht? Und Tropf ist was Norddeutsches, dieser Kerl. Und schließlich am nächsten Morgen, nachdem er also die Evidenz voll hatte, kam er mit 100 zitternden Polizisten an und schloss den Yogi ein und sagte: komm sofort mit zu Recht. Du wirst kriegst eine ordentliche Gerichtsverhandlung. Und in dem Augenblick schossen plötzlich Funken und Feuer vom Kopf des Yogis. Und er sagte, weißt du, dass ich die drei Welten in Schutt und Asche brennen kann, wenn ich will? Weißt du nicht, dass du mein Devotee bist? Schau doch mal, was ich kann. Da war ein Mann, der wand sich, der hat eine dicke, eitrige Schwerwunde, nahm die Hand, machte einfach so, und der Mann gejubelt davon, wie sagt er denn, Kijay. Und Bhakti Vinod Thakur sagte, du kannst andere beeindrucken mit deinen mystischen Fähigkeiten. Und du bist ein Frevler gegen den Herrn. Du solltest eine winzig kleine Position als Lebewesen, als ewiger Diener des Herrn akzeptieren. Er ließ dann einen Ochsenkran aus einem Dorf bringen. Sagte, bitteschön, Bisakishen, der fluchte, aber weil hier so ein großer Devoti war, gab er schließlich nach und sagte, ich werde das tun, weil du so ein Devoti bist, werde ich mich dem Gericht stellen. Denn der Herr beschützt immer die Worte seines Devotis, und weil du gesagt hast, ich werde dich in den Gericht bringen, werde ich diese Worte beschützen und du kannst mich tatsächlich da reinbringen. So die ganze Zeit funkte das auf dem Rücksitz des Ochsenkrans. Er war richtig aufgeregt und aufgebracht aus dem Kopf. Aber Bhakti Vinod und kümmerte sich nicht drum. Er fuhr zum Gerichtshof. Dann wurde der dann für 18 Tage, glaube ich, wurde er gehört, und alles währenddessen protestierten Tausende von Anhängern vor dem Gerichtshof. Irgendwann einmal wurde plötzlich Kadambini, die Tochter von Bhaktivinoda Thakur, total sterbenskrank. Bhagavati sagte, lass ihn frei. Siehst du nicht, wie der Yogi unsere Familie zugrunde richtet? Bhaktivinoda Thakur sagte, er ist ein Freveler gegen den Herrn und er muss das Handwerk gelegt werden. So, am nächsten Morgen sollte das Endurteil gefasst worden. Plötzlich kriegte Bhaktivinoda Thakur ein unglaubliches Herzstechen. Die linke Seite war ihm paralysiert. Konnte sich nicht bewegen. Konnte also nicht zum Gerichtshof kommen, aber er war so entschlossen, ließ sich auf eine Sänfte tragen. Plötzlich hörte er, dass Kadambinis wieder blenden ging. Und auch bei ihm ging der Schmerz ein bisschen weg. Und dann verhängte er das Urteil. 18 Monate striktes Gefängnis mit Schwerarbeit. Steine klopfen oder so. Oder Eisenbahnschienen verlegen oder irgendwas Schweres. In dem Augenblick sprang dann plötzlich Dr. Walters, der Gefängnisarzt, von hinten mit einer großen Schere hinter den Yogi und schnapp, schnitt er ihm die ganze Mähne ab, die Yogi-Mähne. Und sofort verlor Bisakishen seine Power. Die haben ihre Kraft in den Haaren. Nicht? Ihr habt vielleicht gesehen, es gibt so einen Yogi Yogi in Südindien, der so ein Jimi Hendrix-Look hat. Die Power ist in den Haaren da. Der Takri, das ist wichtig für die. Das muss sein, damit die Kraft da haben. So, danach war er. In das Handwerk gelegt, und im Jahre 1873 nahm er Gift und starb so. So, Bhaktivinoda Thakur hat zu der Zeit dann angefangen, Vaishnava-Literatur zu schreiben. Er schrieb viele Bücher, die euch wahrscheinlich nichts sagen werden, weil sie nicht, noch nicht herausgebracht sind von unserer Bewegung. Lebte in Puri lange Zeit, hatte Kontakt mit dem Swarup Das Babaji. Swarup Das Babaji war Nektar. Der hielt sich den ganzen Tag in seine Hütte auf und chantete am Ozean, kleines Stroh, Dächelchen war da. Und am Abend, wenn die Sonne unterging, kam er raus aus der Hütte und sprach über Krishna mit den Devotees, chantete die heiligen Namen Krishnas mit den Devotees und tanzte manchmal vor der voller Ekstase. Und dann ging er wieder zurück in seine Hütte und chantete die ganze Nacht hindurch. Es war nicht bekannt, dass er irgendetwas aß. Das ist immer so eine Kleinigkeit schon, aber nicht richtig. Und so, Bhaktivinoda Thakur war oft mit ihm zusammen und diskutierte über Krishna. Mitternachts nahm dieses Swarup Das Babaji immer sein Bad in der, im Ozean. Nun, zu der Zeit machte Swarup Das, machte Bhaktivinoda Thakur in Puri das Bhakti Mandap auf. Das Bhakti Mandap war Form der Notwendigkeit erschienen. In einer Ecke des Tempels hatten ständig die Devotees, hatten ständig die Mahavadis eine Versammlung und sprachen über Nirvishesha Brahman. Und das war also jetzt die Gegenveranstaltung von Bhaktivinoda Thakur. Die sprachen im Bhakti Mandap nur über Krishna. Und es wird berichtet, dass einige Mayavadis kamen, um Bhaktivinoda Thakur zu hören und da so sorgfältig und machtvoll Vaishnava-Philosophie präsentierte, konvertierten viele der Mayavadis und kamen nur noch zum Bhakti Mandap. Es war täglich. Eines Tages kam der König von Puri und ging so durch die Diskussion hindurch, machte so Lärm und Bhaktivinoda stellte ihn sofort und sagte: Was bist du denn für ein König? Du kannst doch nicht vor den Ort, wo Lord Jagannath gepriesen wird, da kannst du doch nicht einen Lärm machen. Du bist doch ein Diener von Lord Jagannath. Hast du das vergessen? Bist du so aufgeblasen geworden? Du bist nicht König von Puri. Lord Jagannath ist König von Puri. Das war ein starkes Stück, das einem König zu sagen. Der König merkte sich das. Er brachte zwar seine Ehrbietung dar, was in dem Augenblick konnte nicht der Bhaktivinoda Thakur in der Öffentlichkeit widersprechen, aber er merkte sich das. 1874 wurde Srila Bhaktisiddhanta im Hause von Bhaktivinoda Thakur geboren und im gleichen Jahr hat der König eine Verschwörung gegen Bhaktivinoda Thakur angezettelt. Es war nämlich so, dass er sich 80.000 Rupies aus der Tempelkasse geliehen hatte und sie nicht mehr zurückbezahlte. Bhaktivinoda Thakur hatte das herausgefunden und den König vor Gericht gebracht und ihm gesagt, er müsse dafür täglich einige Opferungen bezahlen und das Geld ganz und gar zurückgeben. So, der König war so geplättet dadurch, dass er vielleicht, dass er genau 50 Brahmanas im Königshof eingestellt hatte, die jeden Tag ein schwarzmagisches Opfer machten, für einen Monat, an dessen Ende dann Bhaktivinoda Thakur sterben müsste. Bhaktivinoda Thakur hörte davon, aber machte sich keine Sorgen. Am Ende des Monats gab es einen Tod, aber nicht Bhaktivinoda Thakur, sondern der einzige Sohn und Nachfolger des Königs. Das heißt, wenn man große Gottgeweihte verflucht, wendet sich die Kraft des Fluches gegen einen selber. Das ist auch das Geheimnis von wie Vaishnava Apparats oder Vergehen gegen Gottgeweihte sich melden oder äußern. Wenn ihr ein Vergehen gegen Gott geweiht macht, was ihr höchstwahrscheinlich nie tun werdet in eurem Leben, dann wird die Wirkung dieses Vergehens auf euch zurückschlagen durch selber Schaden. Deswegen im eigenen Hautinteresse kein Weichschlammer Vergehen machen. So, später, ich werde jetzt mal ein bisschen schnell machen, später ich will mal 1887 nehmen, schrieb Bhaktivinoda in sein Tagebuch: Ich werde diskret mich aus dem Regierungsamt entfernen und in irgendeinen Wald in Vrindavan hingehen, an der sandigen Ufer der Yamuna, und dort einfach nur Bhajan ausführen mit meinem Freund Bhakti Bringa Mahashai. Bis ans Ende meines Lebens werde ich mich da aufhalten. Er war zu der damaligen Zeit Magistrat und hatte die Regierungsgewalt über ganze Teile des Landes, über ganze Distrikte. Aber er schrieb: Ich werde diskret mich aus dem Regierungsamt entfernen und in einen Wald hineingehen. Aber ein wenig später erschien ihm Chaitanya Mahaprabhu im Traum und sagte: Nein, später wirst du ganz sicher nach Vrindavan gehen, aber zuerst einmal gibt es noch einen Dienst, den du hier in Navadvipa ausführen musst. Was wirst du damit machen? Er beriet sich also mit seinem Freund und sagte, der Freund sagte ihm, du musst den Dienst zu Mahaprabhu erst ausüben. Eines Nachts wusste er, was dieser Dienst ist. Er war in der Rani Dharmshala von Navadvip und sah plötzlich in der Ferne einen wunderschönen Palast. Ein leuchtenden Palast, den er nie zuvor gesehen hatte. Der strahlte wie ein Palast aus Saphiren und Kristallen, in denen ein Feuer brannte. So strahlte das über das ganze Land. Fragte sein Sohn, der mit ihm war: Siehst du das auch? Ja, ich sehe es auch. Aha, da wusste er, was es war. Es war der genaue Erscheinungsort von Chaitanya Mahaprabhu, der mir auf diese Weise in der Vision gezeigt wurde. Er konsultierte viele Landkarten, fragte viele Leute, und am nächsten Morgen ging er hin zu dem Ort, da waren nur Tulasi-Pflanzen, aber er forschte weiter und weiter, ist eine lange Geschichte, und ermittelte dann, das ist der Ort von Lord Chaitanyas transzendentalen Erscheinen. Und er landete in diesen Ort. Klar, das ist der Ort. Und er wurde sehr, wie soll ich mich ausdrücken, das wurde noch bestätigt von Jagannath Das Babaji. Und auf diese Weise hat Bhaktivinoda Thakur, dafür geht er ein in die Geschichte der Vaishnavas, den heiligen Ort von Lord Chaitanyas Erscheinen gefunden. So, ich werde jetzt zum Ende kommen, weil meine Zuhörerschaft den Festival Blues hat. Und ich auch, ehrlich gesagt. Ich dachte mir, dass ich jetzt schnell noch die Lehre von Bhaktivinoda Thakur erzähle. Und zwar werde ich es einfach nur tun, indem ich euch seinen Tagesablauf vorlese. Ihr könnt ihr versuchen, den zu befolgen. Könnt ihr noch? Ja? Also, wo wollen wir? Was soll ich anfangen? Ich habe hier bei mir angefangen, wie er nach Hause kommt. Er kam von der Arbeit zurück, so gegen sofort 5 Uhr abends, und fing dann an und übersetzte dann die Sanskrit-Bücher ins Bengalische, damit die Bengalis die heiligen Schriften lesen können. Er diktierte das meistens und nahm dann ein kleines Abendmahl, war ein wenig Reis da, 2 Chapatis und einen halben Becher Milch.